Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 43. Old England in Salisbury, Churros in A Coruña und auf den Spuren der Pilger in Santiago de Compostela. Ahoi, meine Lieben! Auf See, 11. August. Gerade fahren wir durch die Biskaya, die Gott sei Dank nicht hält, was sie normalerweise verspricht. Es schaukelt nur ein bisschen. Wir sind auf dem Weg von Southampton nach A Coruña. Dabei legen wir 582 Seemeilen oder 1078 Kilometer zurück. Am besten, ich nenne euch gleich zu Anfang unsere Route. Bremerhaven, Seetag. Southampton, Seetag. A Coruña, Spanien. Leixões, der Hafen von Porto, Portugal. Lissabon, Seetag. Bilbao, Spanien. Seetag, Le Havre, Frankreich. Seetag, Bremerhaven. Es ist dies die einzige Reise in unserem Vertrag, die uns in den Süden führt. Umso mehr hoffen wir, dass wir rauskommen und ein bisschen die Wärme genießen und vielleicht sogar einmal schwimmen können. Bis jetzt hat der Sommer für uns nicht wirklich stattgefunden. Vorgestern hatten wir unsere 13. Premiere, gleichzeitig die letzte Premiere in unserem Theater. Jetzt ist nur noch dieses Partyformat offen, bei dem die gesamte Cast mitwirkt. Aber diese Premiere wurde auf die nächste Reise verschoben. Allerdings müssen wir noch diese Reise dafür proben, weil nächstes Bremerhaven das Coaching-Team aus Berlin absteigt. Unsere Regisseurin geht übermorgen in Porto. Anlässlich unserer letzten Premiere im kleinen Haus hatte das Leading-Team für uns einen kleinen Sektempfang organisiert. Als Dankeschön für die geleistete Arbeit und den Erfolg. Das fanden wir sehr nett. Denn normalerweise gehen die Premieren im kleinen Haus immer irgendwie unter, obwohl wir dreimal so viele spielen wie die Kollegen im großen Haus. Darüber haben wir uns wirklich gefreut. Und da unsere Regisseurin ja Gaststatus hat und somit Zugang zu allen Bars, hat sie anschließend noch eine Runde Cocktails geschmissen. Sprich, der Abend war lang, die Nacht dafür umso kürzer. Gestern hatten Thomas und ich zum ersten Mal beide den ganzen Tag frei. Wir lagen in Southampton und wollten mit dem Zug einen Ausflug nach Salisbury machen. Nachdem man bei Ausflügen mit dem Zug immer einen größeren Sicherheitspuffer einplanen sollte, falls unterwegs was passiert, ein Zug sich verspätet oder gar ganz ausfällt, waren wir schon um 7 Uhr zum Frühstück in der Crewmesse verabredet. Wie gesagt, die Nacht war kurz. Schon vor 8.30 Uhr hieß es dann Abandon Ship, also runter vom Kahn. Der Bahnhof liegt keinen Kilometer vom Terminal entfernt. Allerdings muss man an einer Hauptverkehrsstraße entlang. Das ist nicht so angenehm. Züge von Southampton nach Salisbury fahren alle halbe Stunde. Der schnellere Zug braucht 29 Minuten, der Bummler 36 oder 37. Tickets gibt's am Schalter oder am Automaten beim Bahnhof. Wir haben hin und retour 15 Pfund pro Person gezahlt, das sind circa 17 Euro. Und wir konnten damit jeden beliebigen Zug nehmen. Die Strecke wird nämlich von verschiedenen Gesellschaften betrieben. Das Ticket gilt für alle. Bevor man vom Bahnhofsgebäude auf die Bahnsteige treten kann, muss man durch eine Schranke, an der das Ticket eingelesen wird. Im Prinzip so wie bei den U-Bahnen. Den Fahrschein muss man unbedingt aufbewahren, denn auch beim Aussteigen kann man den Bahnhof nur verlassen, wenn man mit dem Ticket eine Schranke öffnet. Das Ticket ist dann fort. Der Automat spuckt es nicht mehr aus. Man hat also keinen Nachweis mehr in der Hand, dass man die Strecke gefahren ist. Jedenfalls hat alles prima und völlig unkompliziert geklappt und wir ruckelten nach Salisbury. Thomas hatte als Jugendlicher Sprachferien in der Stadt verbracht und freute sich sehr, einen Ort aus seiner Jugend wiederzusehen. Salisbury liegt in der Grafschaft Wiltshire, am Zusammenfluss von Avon und Wylie. Die etwas über 40.000 Einwohner zählende Stadt blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits 400 vor Christus wurde ein Burgwall namens Old Sarum errichtet. Dieser wurde später von den Römern, den Angelsachsen und ab dem 11. Jahrhundert von den Normannen als Festung genutzt. Unter den Normannen wurde die um die Burg entstandene Siedlung Bischofssitz. Bischof Richard Poor von Sarum wollte sich eine prunkvollere Kirche gönnen und begann 1220, etwa 3 Kilometer entfernt im Tal südlich der Festung Old Sarum, mit dem Bau einer neuen Kathedrale. Schon rasch siedelten sich Menschen rund um die Baustelle an. Der Ort bekam den Namen New Sarum, später Salisbury. Bereits 7 Jahre nach Baubeginn der Kathedrale bekam Salisbury Stadtrechte. Die Kathedrale selbst wurde erst nach 38 Jahren Bauzeit, nämlich im Jahre 1258, fertiggestellt. Immer mehr Menschen zogen in die neue Stadt und Old Sarum wurde mit der Zeit aufgegeben. Salisbury entwickelte sich zu einem Zentrum der Textilherstellung. Sein College war eines der renommiertesten in Europa. Als im 17. Jahrhundert die Stadt zum Schauplatz mehrerer Schlachten während des Bürgerkrieges wurde, musste Salisbury einen Niedergang erleben. Die industrielle Revolution ging an der Stadt mehr oder weniger spurlos vorüber. Bis heute ist die Region von der Landwirtschaft geprägt. Es gibt kaum nennenswerte Industrie. Haupteinnahmequelle ist seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Tourismus. In die Schlagzeilen kam Salisbury unerwartet vor einigen Jahren. Am 4. März 2018 wurde in dem beschaulichen Ort ein Anschlag auf den ehemaligen russisch-britischen Doppelagenten Sergei Viktorowitsch Skripal und seine Tochter Julia verübt, mit einem Nervengift der Novichok-Gruppe. Man fand Vater und Tochter bewusstlos auf einer Parkbank. Beide überlebten knapp und tauchten danach unter. Der Bahnhof von Salisbury liegt sehr zentral. Über die Fisherton Street mit 1- bis 2-stöckigen Häusern und ein paar wunderschönen alten Geschäften gelangt man zum Fisherton Clock Tower. Der an eine kleine Ausgabe von Londons Big Ben erinnernde Uhrturm wurde 1892 von dem Arzt Dr. John Roberts zur Erinnerung an seine im Jahr zuvor verstorbene Frau Arabella errichtet. Auf der anderen Seite der Fisherton Bridge liegt das schlossähnliche Hotel und Pub The King's Head Inn. Was es da mit dem Königskopf auf sich hat, habe ich leider nicht herausgefunden. Gegenüber eine alte Mühlenanlage, die heute von einem Restaurant und verschiedenen Geschäften genutzt wird. Der Bach strömt immer noch unter dem Gebäude durch. In der Ferne leuchtet der Turm der St. Thomas Church hervor. Das Stadtzentrum von Salisbury prägen wunderschöne mittelalterliche Fachwerkhäuser mit abenteuerlich verbauten Holzbalken, windschiefen Wänden und viel Flair und Geschichte. Im Erdgeschoss haben leider oft moderne Läden mit schauerlicher Schaufenstergestaltung Einzug gehalten. Man findet aber auch urige Pubs und Cafés. Wir bummelten durch die Minster Street und die Butcher Row bis zum Marketplace. Auf dem historischen Marktplatz, einst Zentrum des Woll- und Textilhandels, wird bereits seit 1227 Markt gehalten. Er ist einer der ältesten in Großbritannien. Heute verkaufen Händler an rund 70 Ständen immer am Dienstag und Samstag Produkte aus der Umgebung. Obst, Gemüse, Brot, Milch, Käse, Kuchen, Eis, aber auch Tierfutter, Kleidung, Schuhe, Bücher und Haushaltswaren. Gesäumt wird der Platz von historischen Pubs, Restaurants und wunderschönen Fachwerkhäusern. Etwas aus dem Rahmen fällt die sogenannte Guildhall. Das klassische Gebäude mit dem aus 6 Säulen bestehenden Portikus wurde zwischen 1788 und 1795 nach den Plänen von Robert Taylor errichtet und dient dem Stadtrat von Salisbury als Tagungsort. Hinter dem Marktplatz versteckt sich im Gassengewirr die St. Thomas-Kirche oder genauer The Parish Church of St. Thomas and Edmund. Der Namenspatron des zur Church of England gehörenden Gotteshauses ist der heilige Thomas von Canterbury. Man nimmt an, dass die Pfarrkirche von New Sarum bereits 1220 gegründet wurde und vermutlich zunächst aus Holz gebaut war. Hier beteten die Arbeiter, die am Bau der Kathedrale von Salisbury mitwirkten. Im 14. und 15. Jahrhundert wurde die Kirche erweitert. Die heutige Bausubstanz stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist ein Paradebeispiel der englischen Spätgotik. Das Kircheninnere dominiert das Gemälde Das jüngste Gericht über dem Bogen zum Chorraum. Es ist eines der größten seiner Art in ganz England und wurde 1475 von einem Pilger in Auftrag gegeben als Dank für seine sichere Heimkehr. 1593 während der Reformation wurde es übermalt und erst 1819 wiederentdeckt. Die erste Restaurierung folgte 1881, die bisher letzte 2019. Es ist wirklich wunderschön, dieses Gemälde. Die Stadtkirche von Salisbury fasziniert aber auch durch wunderbare Holzarbeiten wie Engelschnitzereien und durch Gemälde aus dem 15. Jahrhundert. Ein sehr sehenswertes Gotteshaus. In der Kirche kamen wir mit einer älteren Dame ins Gespräch, die erzählte, dass ihr Enkel in Graz lebt. Manchmal ist die Welt echt klein. Es ist erstaunlich einfach, in Großbritannien mit wildfremden Menschen in Kontakt zu kommen. Gespräche ergeben sich wahnsinnig schnell. Die Leute sind überraschend offen und freundlich. Eine der ältesten Straßen der Stadt ist die High Street mit ihren windschiefen Fachwerkhäusern. Sie mündet im High Street Gate, das heute noch zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens geschlossen wird. Das zwischen 1327 und 1342 errichtete Tor war einst der Hauptzugangspunkt zur Kathedrale. Die anglikanische Kathedrale von Salisbury, die St. Mary's Cathedral, ist das bedeutendste Bauwerk der Stadt und Bischofssitz der Diözese Salisbury. Wie viele der englischen Kathedralen hatte auch die Kathedrale von Salisbury einen normannischen Vorgängerbau im Stil der Romanik. Dieser befand sich jedoch im nahegelegenen Ort Old Sarum. Als am 28. April 1220 der Grundstein für das Gotteshaus gelegt wurde, entstand, wie gesagt, rasch ein neuer Ort, New Sarum, ab dem 16. Jahrhundert Salisbury genannt. Anders als die meisten gotischen Dombauten wurde die Kathedrale von Salisbury auf einem unbebauten Gelände, quasi auf der grünen Wiese, in einem Zug und nach einem durchgängigen Entwurf errichtet. Gleichzeitig mit dem Gotteshaus entstand auch ein Kathedralenbezirk, Close genannt, was für die damalige Zeit typisch war. Die Bauarbeiten dauerten bis 1258, also 38 Jahre, und es wurden dabei 60.000 Tonnen Steine, 2.800 Tonnen Eichenstämme und 420 Tonnen Blei verwendet. Besonders reich dekoriert ist die Westfassade. Der Turm wurde erst nachträglich auf das Kirchenschiff aufgesetzt, nämlich 1310 bis 1333. Leider vergaß man dabei, die tragenden Pfeiler der Kirche zu verstärken. Man hatte noch zu wenig Ahnung von Statik. Gotische Baukunst basierte im Wesentlichen auf Erfahrung und dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Das führte dazu, dass die Statik des Turmes bereits mehrfach durch zusätzliche Stützen abgesichert werden musste. Mit 123 Metern ist der Turm der Kathedrale der höchste Kirchturm Englands und wiegt sagenhafte 6.500 Tonnen. Vom Bau des Turms erzählt William Golding in seinem Roman The Spire, deutsch Der Turm der Kathedrale. Der Eintritt in die Kathedrale kostet 12 Pfund, das sind ca. 14 Euro. Online ist es etwas günstiger. Allerdings behält das Ticket auch ein volles Jahr seine Gültigkeit. Zuerst betritt man den großzügigen Kreuzgang, der eine Wiese mit zwei mächtigen Bäumen umschließt. Im Inneren beeindruckt zunächst die schiere Dimension des Gotteshauses. Doch ein Flyer weist einen auf besondere Sehenswürdigkeiten hin, wie zum Beispiel die älteste funktionierende mechanische Uhr der Welt. Sie wurde 1386 oder sogar noch früher im Auftrag von Bischof Ergum von drei Delfter Uhrmachermeistern gebaut und diente dazu, den Priestern die Gebets- und Messzeiten anzuzeigen. Sie verfügt über kein Ziffernblatt. Die Uhrzeit wurde durch Glockenschläge angegeben. Ursprünglich befand sich die Uhr im Glockenturm, der allerdings 1790 abgerissen wurde. Nun steht sie direkt in der Kirche. Das Taufbecken hingegen stammt erst aus dem Jahre 2008, wurde von dem Bildhauer William Pye geschaffen und vom Erzbischof von Canterbury geweiht. In seiner großen Wasserfläche spiegeln sich auf fantastische Art und Weise das imposante Kirchenschiff und die vielen Buntglasfenster. Traumhaft. Auch eine schwarze Marmorplatte lässt interessante Doppelblicke zu. Das aus Holz fein geschnitzte Chorgestühl stammt aus dem 13. Jahrhundert. Apropos Chor. Im Jahre 1991 wurde in der Kathedrale von Salisbury übrigens als erster Kirche Englands ein Berufschor aus weiblichen Chorsängern gegründet. Im Laufe der Jahrhunderte wurden in der Kirche einige hochgestellte Persönlichkeiten begraben. Ihre Grabmäler mit den lebensgroßen Statuen geben einen schönen Einblick über die Kulturgeschichte. Wie unterschiedlich sind die Statuen doch gekleidet. Faszinierend fand ich auch das Deckengewölbe der Kirche. Unzählige ineinander verschränkte Bögen und Halbbögen. Besonders schön ist die kleinste Kapelle der Kirche, die Audley Chapel. Es ist eine sogenannte Chantry Chapel. Diese kleinen Votivkapellen wurden zwischen 1300 und 1530 errichtet, um dort für die Seelen der Verstorbenen zu beten und zu singen. Die Seelen sollten so leichter ihren Weg in den Himmel finden. Die Audley Chapel wurde 1524 im Auftrag von Bischof Edmund Audley in die Kirche gebaut. Im Zuge der englischen Reformation kam in den 1540er Jahren der Brauch des Betens für die Seelen abhanden. Statuen wurden aus der Kapelle entfernt. Sie ist heute aber immer noch wunderschön. Still zündeten Thomas und ich ein Kerzchen für unsere Mamas an. Eines der vielen bunten Glasfenster zeigt die Grundsteinlegung für die Kathedrale am 28. April 1220. Im Chapterhaus an der Ostseite des Kreuzgangs wird eine der vier noch erhaltenen Originalurkunden der Magna Carta aufbewahrt. Die Magna Carta, was auf Lateinisch so viel wie großer Freibrief bedeutet, wurde 1215 verfasst und verbrieft die Rechte des englischen Volkes gegenüber der harten Herrschaft König Johanns. Ihre Grundsätze der Freiheit und Gerechtigkeit haben unsere europäische Gesellschaft bis heute geprägt. Die Handschrift wird hinter Glas in einem abgedunkelten Zelt aufbewahrt. Abgesehen von seinem Inhalt fand ich diese Feinheit der Schrift unglaublich. Sehr klein geschrieben, gestochen scharf und gleichmäßig. Wahnsinn. Man schrieb auf Schweinehaut, die mit Pferdeurin gegerbt wurde. Als Tinte diente, wie uns ein alter Herr erzählte, eine ganz besondere Mischung. Früchte der Eichen wurden gemahlen wie Muskatnüsse. Dem Pulver setzte man Eiklar zu. Um diese zähflüssige Masse zu verflüssigen, verwendete man Essig oder Sider. Die Farbe, die daraus entstand, war ursprünglich braun. Unter Einfluss von UV-Licht wird sie dann aber schwarz und verbleicht nie mehr. Und genau wegen dieser Eigenschaft des Nieverbleichens müssen auch heute noch in Großbritannien Geburts- und Heiratsurkunden mit exakt dieser Tinte unterschrieben werden, erzählte uns der alte Herr. Ich nehme allerdings an, dass man heute nicht mehr wie früher Gänsekiele dafür verwendet. Die Magna Carta war für mich mit Abstand das Spannendste dieser an und für sich schon beeindruckenden Kathedrale. Im hauseigenen Shop werden unterschiedlichste britische Souvenirs angeboten. Lachen musste ich über King Charles als Quietscheente, deutlich erkennbar an den Segelohren. Am weiten Rasen um die Kirche laden die Bell Tower Tea Rooms zur Einkehr. Beim Sarum College, einer Ausbildungsstätte für Kirchenmusik, war gerade eine Hochzeit im Gang oder in Vorbereitung. Zwei Oldtimer, einer davon 96 Jahre alt, warteten auf Braut und Brautjungfern. Nun bummelten wir noch ein bisschen durchs Stadtzentrum und stärkten uns mit Schoko-Haselnuss-Brownie bzw. Millionärs-Shortbread, Mürbteigboden, Karamell, Schokoguss, bevor wir gegen 15 Uhr den Zug zurück nach Southampton nahmen. Der Schaffner war ein witziger Typ. Er entlarvte uns gleich als Ausländer und fragte, woher wir seien. Als wir antworteten, aus Österreich und Deutschland, begann er uns sogleich von seinen Reisen nach Bayern und Salzburg zu erzählen und von seinen liebsten Biersorten und all den Freundschaften, die er bei uns zu Hause geschlossen hat. Sogar Fotos am Handy hat er uns am Bahnsteig von Southampton noch gezeigt. Wirklich lustig und irgendwie herzerfrischend. Zurück zum Schiff nahmen wir einen kleinen Umweg und spazierten tatsächlich bei strahlendem Sonnenschein durch das Stadtzentrum von Southampton. War ein sehr schöner Tag in einer Kleinstadt, ganz nach dem England-Bilderbuch-Klischee. Noch ein kurzer Nachtrag zu Southampton, eine Rechnung, die unser Kreuzfahrtdirektor in seiner abendlichen Durchsage aufgemacht hat. Neben uns lagen in Southampton noch drei oder vier weitere Kreuzfahrtschiffe. Zwei davon hatten Passagierwechsel, damit quasi doppelte Belegung an diesem Tag. Wenn man alle Passagiere und Crew zusammenrechnet, kommt man auf 47.000 Menschen, die zusätzlich in Southampton unterwegs waren. Krass. Auf See, 13. August. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind kurz vor Leixões, dem Hafen von Porto, wo wir gegen 9 Uhr fest sein sollen. Um 10 Uhr haben wir Drill, um 11 Uhr Captain's Meeting. Da muss sich die gesamte Crew im Theater versammeln und der Kapitän erzählt, was gerade ansteht. Hoffe, es dauert nicht zu lange, damit wir doch noch raus können. Porto liegt doch ein Stückchen von Leixões entfernt. Nun aber zurück zu gestern. Wir lagen in A Coruña, in der spanischen Comunidad Autónoma de Galicia, einer autonomen Gemeinschaft im Nordwesten Spaniens. Spanien besteht ja aus 17 autonomen Gemeinschaften, vergleichbar unseren Bundesländern. Bemerkenswert ist, dass Galicien mit einem Anteil von lediglich 5,8% an der Gesamtfläche Spaniens über die Hälfte der Ortschaften Spaniens umfasst, nämlich rund 21.000. Der Name Galicia geht zurück auf die Galäker, auf Lateinisch Galäzi. Das war ein von den Kelten beeinflusstes Volk, das im Altertum im Nordwesten der iberischen Halbinsel lebte. Ihr Siedlungsraum wurde von den Römern Galätia genannt. Nicht verwechseln darf man Galicien mit Galizien. Das liegt nämlich im Süden von Polen und im Westen der Ukraine. Das Klima der Region ist stark vom Atlantik geprägt. Mild, aber feucht. Ehrlich gesagt war ich ziemlich überrascht, dass sich das Wetter jetzt so gar nicht besonders von dem in England unterschied. 22 Grad und bewölkt bis regnerisch. Ich war schon öfters in A Coruña, allerdings entweder im Frühjahr oder im Herbst. Das Sommerwetter hätte ich mir echt wärmer vorgestellt. A Coruña, galizisch, oder La Coruña, spanisch, hat rund 250.000 Einwohner. Mit Vororten sind es 407.000 Einwohner. Und die Stadt ist als Kristallstadt bekannt. Nicht, weil hier etwa Glas produziert wurde, sondern wegen der für die Stadt typischen Architektur. Verglaste Häuserfronten mit Balkonen und kleinen Türmchen ermöglichten es den Bewohnern, gut geschützt vor Wind und Wetter die Aussicht zu genießen. Diese aufwendigen Glaskonstruktionen mit Metall und wertvollen Hölzern wie Teakholz oder Kiefern aus Schottland und dem Baltikum konnte sich ab dem 19. Jahrhundert die immer reicher werdende Bourgeoisie leisten, die durch den Handel mit Übersee zu Geld gekommen war. Die schönsten Glasgalerien findet man in der Avenida de la Marina, gleich beim Hafen. Ich bin schon in der Früh kurz nach 8:30 rausgegangen, ohne Thomas. Da wir ab Mittag noch einen Ausflug geplant hatten, wollte er sich einen gemütlichen Vormittag an Bord machen. Mein Weg führte vom Schiff, das mitten im Stadtzentrum lag, direkt in die Churreria Bonilla alla Vista. Es ist echt schön, wenn man bereits öfter an einem Ort war und schon so seine Plätzchen und Lieblingscafés hat. Gemütlich frühstückte ich Chocolate con Churros. Das muss einfach sein, wenn ich in Spanien bin. Danach bin ich noch ein bisschen durch die Stadt spaziert. So früh war überhaupt noch nichts los. Die Geschäfte öffneten erst um 10 Uhr. Sogar der Markt war wie ausgestorben. Auf dem Hauptplatz vor dem Rathaus war eine große Bühne aufgebaut. Es wurde gerade das Fest der Stadtpatronin Maria Pita gefeiert, einer Metzgersfrau, die 1589 eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung der Stadt gegen einen Angriff englischer Piraten unter Sir Francis Drake gespielt hatte. Außerdem standen, warum auch immer, in der ganzen Stadt lebensgroße Comicfiguren herum, Asterix und Obelix zum Beispiel. Keine Ahnung warum. Als die Läden dann geöffnet hatten, ging ich noch ein bisschen bummeln und erstand tatsächlich ein paar Schuhe. Flach, aus Leder, ohne Glitzer oder Bling-Bling, was bei uns, für Damen, ja wirklich schwer zu haben ist. Gegen 11.30 Uhr kehrte ich an Bord zurück, ging mit Thomas was essen, bevor wir um 13 Uhr zum Crewausflug starteten. Wir hatten tatsächlich am Vortag noch 2 Plätze für die Crewtour nach Santiago de Compostela ergattert. Thomas war noch nie da, ich schon, allerdings vor vielen Jahren, ebenfalls mit dem Schiff, 2006, auf dem Rückweg aus der Karibik. Santiago de Compostela liegt rund 70 Kilometer oder eine gute Busstunde von A Coruña entfernt. Die berühmte Pilgerstadt hat rund 96.000 Einwohner und wurde 1981, als Galicien seinen Autonomiestatus erhielt, Sitz des Präsidenten und des galicischen Parlaments, obwohl die Stadt administrativ der Provinzhauptstadt A Coruña untergeordnet ist. Zudem hat in Santiago der katholische Erzbischof seinen Sitz. Die Stadt ist Universitätsstadt, wurde 1985 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und war 2000 Kulturhauptstadt Europas. Weltweit bekannt ist Santiago de Compostela natürlich als Wallfahrtsort. Tausende pilgern jedes Jahr zum Grab des heiligen Jakob. 2019 waren es 290.000 Pilger. Doch wer war er, dieser Jakobus? Jakobus zählte gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Johannes zu den 12 Aposteln. Ob ihres aufbrausenden Temperaments soll Jesus sie Donnersöhne genannt haben. Sie beide und Simon Petrus waren angeblich die Lieblingsjünger und engsten Vertrauten des Gottessohnes. Nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt teilte die Gruppe der Aposteln sich auf, um das Wort Gottes in die Welt zu tragen. Jakobs Missionsgebiet soll die Iberische Halbinsel gewesen sein. Doch sein Versuch, die Menschen dort zu missionieren, scheiterte kläglich. Er kehrte ins Heilige Land zurück, wo sich die Menschen inzwischen vom christlichen Glauben abgewandt hatten und dem Magier Hermogenes und seinem Schüler Philetos verfallen waren. Der Donnersohn legte alle Kraft in seine Worte und konnte tatsächlich Hermogenes und Philetos zum Christentum bekehren. Die Zahl seiner Anhänger wuchs wieder. Das wiederum missfiel König Herodes Agrippa dem I., dem Enkel von Herodes dem Großen. Er befahl Jakobus Hinrichtung. So geschah es auch. Jakobus starb als erster der Apostel den Märtyrertod. Seine Leiche, so sagt es die Legende, wurde von einem unbemannten Segelschiff abgeholt. Engel begleiteten ihn bis ans Ende der damals bekannten Welt, also bis an die nordspanische Atlantikküste. Von dort brachte ihn eine himmlische Kraft weiter ins Landesinnere, wo sein Grab mit den Jahren vergessen wurde. Erst Anfang des 9. Jahrhunderts schreckte den Eremiten Pelagius eine wundersame Sternenformation auf, und er alarmierte den damaligen Bischof Theodemir. Der ließ an der genannten Stelle graben. Die Expedition fand tatsächlich menschliche Überreste, die Gebeine des heiligen Jakob. Daher lässt sich auch der Name der Stadt erklären, Sanctus Jakobus, vereinfacht zu Santiago, lateinisch für heiliger Jakob, und leuchtendes Sternenfeld, Campus Stelle, also Compostela. König Alfons II. Von Asturien ließ über dem Grab eine Kirche errichten, die sich zu einem Wallfahrtszentrum entwickelte. König Alfons III. Ersetzte das Kirchlein seines Vorgängers durch einen noch prächtigeren Bau. Um die Kirche herum entstand ein Dorf, das im 10. Jahrhundert zur Stadt anwuchs. Die Könige in Nordspanien versuchten, französische Siedler anzulocken, die sich entlang des Weges niederließen. So kam der berühmteste und am meisten begangene der verschiedenen Pilgerwege, nämlich der Camino Francés, der französische Weg, zu seinem Namen, obwohl er die gesamte Strecke einzig und allein durch Spanien verläuft. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Camino Francés 1047. Pilgern war damals ein relativ gefährliches Unterfangen, fielen doch immer wieder die Mauren ein, versklavten und ermordeten Pilger wie auch ortsansässige Bevölkerung. 997 zerstörte das Heer des Kalifen von Cordoba, Santiago und die Kathedrale. 1075 begann man über dem unversehrten Grab des heiligen Jakobus mit dem Wiederaufbau der Kathedrale. Und Santiago de Compostela wurde neben Rom und Jerusalem zum bedeutendsten Wallfahrtsort des Christentums. 1211 wurde die Kathedrale geweiht. Es entwickelte sich eine regelrechte Pilgerindustrie. Entlang des gesamten Camino wurde gebaut. Es entstanden Klöster, Kirchen, Hospize, Brücken, Straßen. Die Region erlebte einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Zahl der Pilger mit ihren Kerzenlichtern erreichte solche Ausmaße, dass heute noch in der spanischen Umgangssprache die Milchstraße als Straße von Santiago bezeichnet wird. Mit Beginn der Aufklärung geriet das Pilgern in Vergessenheit. Verschollen waren auch die Gebeine des heiligen Jakob. Erst 1879 tauchten sie bei Ausgrabungen wieder auf. Papst Leo XII. Erklärte 1884 die Knochen für echt und bescherte dem Pilgerwesen einen neuen Aufschwung, der bis heute anhält. Allerdings behauptet die armenische Jakobskathedrale in Jerusalem, im Besitz des Schädels des heiligen Jakob zu sein. Tja, so viel zur Geschichte. Viel Zeit hatten wir nicht in Santiago, etwas über 2 Stunden. Vom großen Parkplatz führte uns unser Weg über die Rua de San Francisco mit dem gleichnamigen Kloster direkt zur Praça do Obradoiro mit der Kathedrale. Diesen prunkvollen historischen Platz, der voll war mit Pilgern, säumen einige der imposantesten Gebäude der Stadt. Gegenüber der Kathedrale erhebt sich der 1777 erbaute Paso de Rajoy, der Sitz des galicischen Präsidenten. Blickt man von der Kirche auf den Platz, erhebt sich rechter Hand das Hostal dos Reis Católicos. 1498 als Pilgerhospiz errichtet, ist der Palast heute der berühmteste und teuerste Parador Spaniens, also ein staatliches Hotel und auch eines der ältesten Hotels der Welt. Links das Colegio de San Jerome, eines der Gebäude der Universität von Santiago. Der Eingang zur Kathedrale befindet sich allerdings nicht auf diesem Platz, sondern wenn man vor der Kathedrale steht und auf dieselbe blickt, rechts um die Ecke auf der Praça de Praterias mit ihrem schönen Pferdebrunnen. Als wir dort ankamen, wand sich die Schlange der Menschen, die ins Gotteshaus wollten, sogar schon bis auf den Platz um die nächste Ecke. Oi! Da winkte uns Kathi, unsere Theatermanagerin, zu sich. Sie stand schon sehr weit vorne in der Schlange. Perfekt! Das Mittelschiff der dreischiffigen Kathedrale hat die beeindruckenden Ausmaße von 100 Metern Länge, 8,5 Metern Breite und 20 Metern Höhe. Dennoch wirkt es eher schlicht. Den Innenraum der Kathedrale dominiert der goldene Hauptaltar über dem Grab des heiligen Jakob. Nicht minder beeindruckend die Seitenkapellen. Vor dem Hauptaltar hängt der berühmte mächtige Weihrauchkessel der Kathedrale. Der silberne Botafumeiro pendelt, nachdem er von einer ganzen Mannschaft von kräftigen Männern in Schwung gesetzt wurde, weit bis gegen das Dach des Querschiffs hinauf, allerdings nur zu besonderen Festtagen. Der Botafumeiro wiegt gut einen Zentner und schwingt sich mit bis zu 70 km/h durch die Kathedrale. Ja, eigentlich gibt's zwei Botafumeiros. Der Alltags-Botafumeiro ist aus Messing. Es gibt aber auch noch eine Kopie des ersten in Silber, die, wenn sie nicht gerade im Einsatz ist, in der Bibliothek des Domkapitels aufbewahrt wird. Der Botafumeiro wird nicht jeden Tag eingesetzt, nur bei feierlichen Messen oder wenn eine Gruppe oder Einzelperson das wünscht und natürlich dafür bezahlt. Die Orgel der Kathedrale von Santiago wurde in den Jahren 1977-78 von der italienischen Orgelbaufirma Marconi in dem historischen Orgelgehäuse von Manuel de las Viñas aus den Jahren 1704 bis 12 eingebaut. Dabei fand das Pfeifenmaterial der Vorgängerorgeln Wiederverwendung. Das Instrument hat 59 Register auf 3 Manualen und das Pedal. Um das Grab des heiligen Jakob sehen zu können, hätten wir uns an einem anderen Eingang in eine neue Schlange einreihen müssen, die sich ebenfalls um mehrere Ecken zog. Darauf verzichteten wir angesichts unseres knappen Zeitbudgets, sondern beschlossen, uns ein wenig die Gassen von Santiago zu erwandern, anhand eines Stadtplanes, den wir in der Touristeninfo besorgt hatten. Wenn man so durch Santiago de Compostela spaziert, spürt man auf Schritt und Tritt, dass es sich um eine sehr alte, geschichtsträchtige Stadt handelt. Steinerne Laubengänge und kleine Cafés, zahlreiche Pilgerherbergen und barocke und neoklassizistische Fassaden prägen die engen Straßen rund um das Herz der Stadt, der mächtigen Kathedrale. Die steinernen Häuser und Kirchen zieren alte Wappen. Torbögen sind häufig mit fein gearbeiteten Statuen geschmückt. Eine der belebtesten Straßen in der Altstadt ist die Rua do Franco mit kleinen Boutiquen, Cafés und Restaurants. Hier wimmelte es nur so von Menschen. Schleunigst bogen wir in eine Seitengasse ab und hielten uns etwas hügelaufwärts, wo das Leben einen weitaus beschaulicheren Gang geht. Immer wieder öffnen sich die engen Gassen zu breiteren Plätzen, auf denen es sich herrlich sitzen und ruhen lässt. Die wohl schmalste Gasse der Stadt entdeckten wir zufällig auf dem Rückweg. Hier passten wir gerade noch durch. Unterwegs genehmigten wir uns in einer Bäckerei eine lokale Spezialität, eine Tarta de Santiago. Die Santiago-Torte oder auch Jakobstorte ist ein Mandelkuchen mit einem markanten Jakobuskreuz, das sich von dem mit Zucker überpuderten flachen Kuchen deutlich abhebt. Die Zubereitung dieser Tarta hat eine lange Tradition. Schon im 16. Jahrhundert soll man sie gegessen haben. Die Zutaten sind Mandeln, Zucker und Eier, dazu etwas Zimt und abgeriebene Zitronenschale. Fertig. Zu kaufen gibt es sie in unterschiedlichen Größen und Durchmessern. Wir teilten uns die kleinste. Schmeckte ausgezeichnet. Wer Interesse an weiteren galizischen Köstlichkeiten hat, dem ist der Mercado de Abastos sehr zu empfehlen. Auf diesem bunten Wochenmarkt werden original galizische Produkte angeboten, die man auch gleich vor Ort probieren kann. Leider hatten wir keine Zeit mehr, uns diesen lukullischen Höhepunkt genauer zu Gemüte zu führen. Wir eilten nur durch, auf dem Weg zurück zum Bus. Wäre schön gewesen, wenn wir Zeit gehabt hätten, uns irgendwo hinzusetzen, ein paar Tapas zu genießen und einfach Leute zu schauen. Tja, leider nein. Aber wir waren dort, an einem ganz normalen Arbeitstag. Das darf man auch nicht vergessen. Und nun geht gleich der Drill los. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge erzähle ich euch, wie es weiterging auf unserer Reise in den Süden. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.